Sie hören Pressebox Expertenstimmen, den Podcast mit Insights und Trends von Branchenführern.
Mein Name ist Oliver Schwarz und in dieser Episode sprechen wir über E-Procurement, also über Beschaffungssysteme. Und mein heutiger Gesprächspartner ist ein echtes E-Commerce-Urgestein. Seit 1997, also seit mehr als 25 Jahren, beschäftigt er sich mit dem Aufbau von professionellen Shopsystemen und einer eigenen leistungsstarken Lösung mit dem Namen Cosmoshop. Zu den Referenz-Highlights der Cosmoshop GmbH gehören Projekte für Babymarkt.de, Konrad Elektronik oder Vodafone. Seit 2010 der Aufbau der eigenen Shopcloud und in den letzten Jahren die Einführung der eigenen Payment-Lösung Cosmopay. Es gibt also viel zu besprechen, insbesondere über die Trends im elektronischen Beschaffungswesen. Freuen Sie sich mit mir auf mein Gespräch mit Silvan Dolezalek. Herzlich willkommen, Silvan.
Hallo Oliver. Schöner hätte ich es nicht formulieren können. Klang hervorragend, die Anmoderation.
Silvan, ich hätte bei der Anmoderation noch lange mit den Referenzen, den Ausbaustufen eurer skalierbaren E-Commerce-Lösung oder euren Dienstleistungen weitermachen können. Lass uns aber direkt in das spannende Thema E-Procurement einsteigen. Ihr beschäftigt euch ja bei Cosmoshop seit über 15 Jahren mit dieser Spezialdisziplin im B2B-Business. Wie sieht denn so ein typisches Ausgangsszenario aus?
Klassischerweise kann man sagen, die Leute organisieren sich mit E-Mails, mit Excel-Tabellen oder Google Docs und gehen eher hemdsärmlich an die Sache ran. Meistens läuft es auch so, dass Materialien erstmal nur im kleinen Umfang beschafft werden müssen und später wird das Ganze dann mehr und manchmal auch etwas zu viel. Da genau kommen wir ins Spiel.
Es gibt also viel Optimierungs- und Digitalisierungspotenzial. Worauf legt ihr denn den Fokus oder ist das in jedem Projekt unterschiedlich?
Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Meistens kommt der Appetit aber mit dem Essen. Das bedeutet, wir steigen kleiner ein mit Teilsegmenten, die beschafft werden sollen, beispielsweise nur mit Werbeartikeln. Und später wird es ausgebaut zu umfangreicheren Systemen, was dann vielleicht auch als Prämienpunktesystem gewandelt wird oder als Mitarbeiterloyalitätsprogramm adaptiert werden kann. Also man kann aus dem Basissystem viele weitere Zusatznutzen herausziehen. Also nicht nur was die Sortimente anbelangt, sondern auch was die Applikation an für sich betrifft.
Ein paar große Kundennamen sind schon gefallen. Was ist denn ein typischer Kunde für Cosmoshop? Und welche Größe sollte ein Unternehmen für die Investition in ein modernes Beschaffungssystem haben?
Also generell hattest du ja ein paar genannt. Da waren auch ein paar Altkunden von uns dabei. Der Babymarkt.de zum Beispiel, das ist ja ein klassischer Endkundenshop gewesen. Den hatten wir von 0 auf 6.000 Bestellungen am Tag aufgebaut, allerdings schon vor 20 Jahren etwa. Deswegen sind die aktuellen Kunden eher aus dem Konzernumfeld oder dem oberen Mittelstand zu suchen. Und ich würde sagen, ab etwa 200 Mitarbeitern aufwärts lohnt sich ein System von uns, was jetzt die interne Beschaffung anbelangt. Denn dann hat man den Schmerz tatsächlich spürbar und ein, wenn nicht mehrere Mitarbeiter sind eben ununterbrochen damit beschäftigt, Materialien eben zu besorgen. Und dabei ist die Organisation meistens chaotisch oder meistens zumindest so unproduktiv, dass dann eben ein System Sinn macht. Genau da kommen wir dann eben ins Spiel.
Euer Unternehmen, die Cosmoshop GmbH, sitzt in der Nähe von München. Eure Kunden sind aber natürlich überregional. Wie können wir uns euer Team genau vorstellen?
Naja, wir sind seit Corona ziemlich virtuell. Wir sind verstreut über Deutschland und arbeiten via Teams und über virtuelle Arbeitsplätze. Wir sitzen hier zwar im Westrand von München in Eichenau, allerdings sind relativ wenig Kollegen da. Die hier vor Ort wohnen, ab und zu mal. Die anderen, die in Dresden, Stuttgart, Karlsruhe und so weiter sitzen, sieht man zur Weihnachtsfeier oder vielleicht mal bei Entwicklermeetings. Ansonsten funktioniert die Zusammenarbeit gut, aber wir sind eben virtuell und genauso halten wir es dann auch mit unseren Kunden. Übrigens, da ist es auch so, seit Corona finden sehr, sehr wenige Gespräche nur noch persönlich statt. Eigentlich schade, aber die meisten bevorzugen eben das Bequeme per Teams und so werden die Projekte eben und auch Workshops dann einfach via Bildschirm durchgeführt.
Sprechen wir mal über die Trends im E-Procurement. E-Commerce-Lösungen vor ein oder zwei Jahrzehnten und heute sind oft zwei Welten. Gerade in der Usability. Gilt das auch für Beschaffungssysteme und mit welchen Features profitieren eure Kunden besonders?
Da hat sich viel getan. Der Anspruch der Einkäufer oder der Benutzer ist schon entsprechend abgefärbt vom Endkundenbusiness. Das bedeutet, man erwartet einfach mittlerweile eine moderne Oberfläche, natürlich auch mobile-tauglich. Man erwartet entsprechend große Schrift und ja einfach eine gute Bedienbarkeit der Oberfläche. Das ist schon so, dass das absolut mittlerweile erwartet wird, die Oberfläche so vorzufinden, wie man es auch bei einem klassischen Endkunden-Online-Shop kennt. Und was Features anbelangt, geht es eigentlich hauptsächlich um Effizienz. Also ein E-Procurement-System oder generell ein B2B-Shop-System, was keine zeitsparenden Features bietet, ist nach meiner Definition ohnehin zwecklos, weil genau dafür bauen wir die Systeme, um eben Zeit einzusparen und um den Leuten den Bestellprozess abzukürzen. Denn im B2B ist es eben, ich sage immer, unsexy. Ich brauche den Kram einfach und möchte jetzt nicht irgendwie stundenlang mich informieren, wie toll der Anzug ist oder wie toll das Kleid aussieht und brauche da auch keine sonstigen Features, sondern ich möchte einfach meinen Kram schnell und effizient bestellen. So kann man das eigentlich ganz pragmatisch formulieren und darauf richten wir unsere Systeme auch aus.
Und wie wichtig wird das Thema Barrierefreiheit im E-Procurement?
Sehr, denn ab Juni nächsten Jahres erwischt es ja jeden, der über 2 Millionen Umsatz hat und mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt. Muss sich also früher oder später jeder mit dem Thema jetzt beschäftigen. Steht bei uns auch schon ganz oben auf der Agenda. Im Januar beginnen wir bereits mit dem Rollout unserer Oberfläche, die dann barrierefrei sein wird. Da ist allerdings die Schwierigkeit, dass bestehende angepasste Systeme, die also grafisch stark angepasst sind, die müssen natürlich dann auch adaptiert werden. Das heißt, man kann nicht einfach die barrierefreie Oberfläche oben drüber migrieren oder um drüber bügeln, sondern man muss dann natürlich intensiv anpassen und das trifft also mehr Kunden, als sie aktuell noch selbst wissen. Ich sage immer ganz böse, die Kunden erfahren es dann einen Tag, bevor es gesetzt wird in der Tagesschau und sind dann baff erstaunt, was da jetzt wieder alles an neuen Regelungen kommt. Genauso wie das Produkthaftungsgesetz, was zum 13. Dezember kommt, das haben wir von unseren Kunden noch die wenigsten gehört. Ich sage jetzt einfach mal böse, aber es sind einfach zu viele Regelungen und zu viele Vorschriften, die Händler, also die Online-Händler treffen und daher verliert man da leicht den Überblick. Aber Barrierefreiheit ist wirklich ein ganz großes Thema, was leider auch recht kostenintensiv ist.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass sich natürlich jedes Projekt voneinander unterscheidet. Aber hast du mal 1, 2 besonders spannende Cases eurer Kunden, mit denen du uns erklären kannst, wie ihr da rangeht? Was jetzt dann im Projekt die verschiedenen Schritte waren und was am Ende der Vorteil im Optimierungsprozess für den Kunden war und ist?
Also ein gern genanntes Beispiel ist DAXA. Da haben wir beispielsweise einen Workshop abgehalten und erstmal analysiert, wo genau die Schwierigkeiten und auch die hohen Zeitaufwände liegen. Das war vor allem in den Freigabeprozessen, in der Verwaltung von den diversen Lieferanten. Es sind nämlich insgesamt etwa 35 Lieferanten angebunden am System und all dieses ganze Management mit Artikelsortiment rein und Bestellungen wieder raus und wie genau sind die Abläufe dazwischen, also sprich, wer muss freigeben, was ist, wenn der im Urlaub ist, gibt es eine Vertreterregelung und so weiter, all die Punkte, die mussten erstmal ordentlich aufgegleist werden und natürlich hat man jetzt nicht am Anfang gleich die eierlegende Wollmilchsau programmiert, sondern man hat Schritt für Schritt sich angenähert und erstmal kleinere Brötchen gebacken, um überhaupt erstmal fertig zu werden, aber zwischenzeitlich ist das System sehr, sehr groß, managt sämtliche Lieferanten und sorgt halt für stringente Prozesse und vor allem Übersichtlichkeit. Und genau das ist ja der Case oder das Ziel, was wir erreichen möchten. Das heißt, erstmal analysieren, wo stehen wir, wo drückt der Schuh, welche Prioritäten gibt es und wie kann man das Ganze optimieren. Dazu haben wir eben ganz, ganz viele fertige Module, also die auch aus der Praxis heraus kommen, die natürlich administriert werden können und eingestellt werden können, dass es für jeden Kunden weitestgehend passt. Alles, was nicht passt, wird dann eben umprogrammiert und passend gemacht. Und somit hat man dann einen guten Ablauf im System oder in der Beschaffung her von ganz vorne angefangen, also sprich vom Lieferanten über das Sortiment, was in den Shop hineinkommt, bis wieder das Rausrouting der Bestellungen zu den Lieferanten.
Was sind denn typische Fehler in E-Procurement-Projekten, die ihr immer wieder im Markt beobachtet?
Klassische Fehler sind das Setzen von falschen Prioritäten, würde ich sagen. Häufig ist es so, dass die falschen Leute gefragt werden oder nicht genügend Kollegen an den Tisch geholt werden und aufgrund dessen einfach falsche Annahmen getroffen werden. Beispielsweise hatten wir mal einen Fall, da wurde unbedingt gewünscht, dass man einen Google Doc anbindet mit Daten, die von dort kommen und die dann synchron gehalten werden müssen und so weiter und ein riesen Rad wurde aufgespannt. Am Schluss hat sich herausgestellt, dass alle Daten ohnehin im Active Directory, also sprich über den Single Sign-On, zu bekommen gewesen wären. Und dann hat man im Endeffekt dieses Google Doc auch wieder abgeschafft und hat sich alle Daten direkt über den Single Sign-On ins System hineingezogen. Das ist ja sehr technisch, aber ist halt ein klassisches Beispiel dafür, dass wenn man genügend Leute gefragt hätte oder die richtigen, sagen wir es so, dann hätte man sich die Daten halt sehr elegant und professionell ins System reinziehen können und hätte auch einen großen Geldbetrag einsparen können. Aber das ist so der Klassiker, dass einfach zu wenig Leute mit in das Projekt reingenommen werden und dann vielleicht falsche Entscheidungen dazu führen, dass man den Prozess noch nicht ganz so optimal aufbauen kann. Allerdings ist mein Ansatz schon immer der, dass ich dem Kunden bei den Dingen, die mir seltsam vorkommen, frage ich dreimal nach, ob es wirklich so ist und ob man es nicht auch anders machen könnte. Bin da auch teilweise ziemlich lästig und kann einfach mit meiner Erfahrung punkten und ich möchte dann einfach auch pragmatisch dem Kunden einfach einen anderen Ablauf vorschlagen und andere Prozesse empfehlen, bevor er auf seinen alten Gewohnheiten beharrt. Das ist eben genau der Punkt, dass man da manchmal so ein bisschen das aufbrechen muss und dass der Kunde auch seine Prozesse nochmal hinterfragt, ob die auch wirklich so beibehalten werden sollen oder ob es nicht auch eleganter und einfacher geht.
Du hast mir im Vorgespräch über spannende aktuelle Projekte berichtet, unter anderem ein Ticketshop. Was kannst und darfst du denn dazu schon verraten?
Ja, da muss ich ein kleines Ratespiel machen, denn noch darf ich den Kunden nicht offiziell nennen, aber es ist eben ein Rekordmeister mit einem Versicherungskonzern, der auch gleichzeitig noch ein Stadion in München sponsert. Da kann man sich jetzt, glaube ich, vorstellen, wer es denn sein könnte. Jedenfalls, das Projekt ist deswegen sehr spannend, weil wir da eine Ticketing-Lösung aufbauen, in der man eben Karten für Fußballspiele sich nicht ersteigern, sondern man kann sich für ein Losverfahren bewerben, dem natürlich sehr viele Anwärter da sind. Gibt es dann einen riesengroßen Lostopf. Und zum Zeitpunkt X wird dann eben über einen Verlosungsmechanismus, der auch nicht ganz einfach ist, werden dann die Gewinner entsprechend gezogen und benachrichtigt. Und das Ganze ist voll integriert, also sprich in dem Intranet des Versicherungskonzerns integriert. Die Kunden, also Versicherungsnehmer, können sich einloggen und können dann eben auf unsere Applikation zugreifen, die dann auch schon bereits barrierefrei ist. Da haben wir dann auch diesen sogenannten Reader-Test bestanden, also sprich die Reader-Applikation, die man im Browser hat als Blinder, die liest einem ja die Seite vor und da gibt es eben ein Testverfahren, was dann jetzt im Endeffekt in Zukunft alle barrierefreien Webseiten durchlaufen müssen. Die Hürde haben wir schon genommen und freuen uns jetzt dann auf den Live-Gang im Dezember und ja, ich denke mal, da werden wir dann noch weitere Dinge ausbauen in dieser ganzen Applikation, aber hat schon Spaß gemacht, war zwar auch anstrengend, hat uns jetzt ein paar Monate ziemlich eingenommen, das Projekt, aber ist natürlich immer schön, wenn man dann am Schluss das feiern kann und wenn alles funktioniert und man eben den Nutzen geschafft hat, den man ursprünglich eigentlich geplant hatte.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt das Interesse unserer Hörerinnen und Hörer geweckt haben, wollen wir natürlich auf eure Webseite www.cosmoshop.de verweisen. Denn dort gibt es auch viele Checklisten. Kann ich darüber meinen konkreten Bedarf ermitteln?
Ja, und zwar haben wir die Checklisten dafür gebaut, um den Kunden, die sich neu mit einem Thema beschäftigen, wie jetzt beispielsweise ein OCI-Shop, also das ist ein Shop, wo man sich als Lieferant an einen Auftraggeber andockt, dafür. Das ist so ein spezielles Thema, da wissen nicht alle jetzt so genau Bescheid, was da zu beachten ist, dass wir das eben in eine 3-4-seitige Checkliste gegossen haben, um eben Stück für Stück zu ermitteln anhand von Fragen und typischen Beispielen auch, dass man den Bedarf, den man in diesem speziellen Fall hat, einfach herausfinden kann. Meistens werden die Listen ausgefüllt und uns dann übermittelt. Dann wissen wir schon von vornherein, das ist wie so ein Vorbriefing, da wissen wir schon, worum es geht, welche Konstellationen bei dem Kunden jetzt treffen und welche nicht. Und dann können wir schon beim ersten Gespräch uns darauf vorbereiten und näher auf diese Punkte eingehen. Also es ist eine ganz gute Richtschnur. Es gibt dann auch noch weitergehende Punkte in manchen Checklisten wie einen Stresstest, also sprich kurz vor dem Live-Gang, was man da beachten muss, welche Punkte man einfach auf dem Schirm haben sollte und was man testen sollte. Also Punkte sind dann in diesen Checklisten drin.
Vielen herzlichen Dank, Silvan Dolezalek, für das spannende Gespräch und die Einblicke in das wichtige E-Procurement-Segment.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht und jederzeit wieder.
Eure Webseite www.cosmoshop.de haben wir schon erwähnt. Den Link, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie auch in den Shownotes. Auf der Seite finden Sie alles über die Lösung, Technologien und Services sowie Referenzkundencases und natürlich die hilfreichen Checklisten. Auf ein Wiederhören bei den Pressebox-Expertenstimmen freut sich Ihr Oliver Schwarz.
Sie hörten Pressebox-Expertenstimmen, den Podcast mit Insights und Trends von Branchenführern. Ein Service ihrer Pressebox.